So viel kostet ein Mensch in Sklaverei. 80 Euro für ein Menschenleben. Weltweit werden 50 Millionen Menschen in Sklaverei festgehalten, ausgebeutet und missbraucht. Und zwar nicht nur irgendwo auf dieser Welt, sondern auch hier bei uns, mitten in Deutschland. Es ist ein Thema, das uns alle betrifft und es wird höchste Zeit, darüber zu sprechen. Meine beiden Gäste heute sind Nathalie Schaller, sie ist Gründerin des humanitären Modelabels AID und Mitarbeiterin bei IJM. Und David Giesbrecht, er ist Theologe und arbeitet am Lehrstuhl für Religionsfreiheit. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. So, und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Nathalie. Herzlich willkommen, David. Richtig schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Freue mich auch sehr.
Nathalie, du hast dich schon unglaublich viel im Bereich Menschenhandel und Sklaverei eingesetzt, da schon richtig viel bewegt. Du hast das humanitäre Modelabel AID gegründet und dafür sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Gab es so einen Moment in deinem Leben, wenn du uns mal zurück mitnimmst an die Anfänge, der dich wachgerüttelt hat, wo du so gemerkt hast, moderne Sklaverei gibt's wirklich?
Ja, ich würde schon sagen, es war so ein Prozess, aber wenn ich es jetzt wirklich so auf einen Moment zuspitzen müsste, dann würde ich sagen, es war der Moment, als ich in Kambodscha in einem Schutzhaus eine Überlebende von moderner Sklaverei kennengelernt habe. Ein Mädchen, das damals so in meinem Alter war, so Mitte 20, und wir saßen da so, und in dem Moment war mir einfach so bewusst, dass das, wo wir herkommen, einfach so unterschiedlich ist. Und dieser Kontrast, diese Ungerechtigkeit, die hat mir damals, die hat sich irgendwie festgesetzt bei mir. Und weil mein Problem damals war, also mein größtes Problem, sage ich mal, war damals, dass ich nicht wusste, was ich mit meinem Jurastudium anfangen sollte, weil in mir schon so diese Sehnsucht nach so einer großen Gerechtigkeit da war, ich mich aber auf der anderen Seite nicht so in den klassischen juristischen Berufen wiedergefunden habe und dann eben auch so ein bisschen aus der Sicherheit zu Hause ausbrechen wollte. Und dann saß ich da diesem Mädchen gegenüber und wusste einfach, dass sie schon als kleines Kind von ihren Eltern verkauft wurde, dass sie über Jahre hinweg sexuell ausgebeutet wurde, viel Gewalt erfahren hat und das quasi ihre Jugend geprägt hat. Und dann auch so die Frage, wie geht's jetzt mit ihr weiter? Was für eine Perspektive hat dieses Mädchen? Und dieses Schutzhaus war wahrscheinlich der erste sichere Ort so in ihrem Leben. Und dieser Kontrast und diese Ungerechtigkeit, so die hat mich damals einfach krass bewegt und nicht mehr losgelassen. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, so das war eigentlich schon der Moment, in dem mir dann klar wurde, okay, das ist so der Kampf für die Gerechtigkeit, der Kampf gegen Menschenhandel. Das ist so das, wo ich mich engagieren möchte.
Mega stark. Und du hast bestimmt schon richtig viel in den letzten Jahren erlebt, ne, in dem Bereich. Gibt's so eine besondere Geschichte, die dich nicht mehr loslässt?
Also ich muss sagen, alle Geschichten, die mir da in dem Bereich irgendwie begegnet sind, sind einfach mega bewegend. Und ich glaube, eine Geschichte, die für mich sehr besonders ist, ist einfach, weil sie mich auch nochmal ganz anders, also weil ich da einfach persönlich auch nochmal stärker involviert war. Das war so, ich kam da eben gerade aus Kambodscha zurück und ich habe mich dann auch mehr mit dem Thema moderne Sklaverei beschäftigt, wusste, das hat auch viel mit unseren Lieferketten, irgendwie mit dem Konsum hier und schon auch irgendwie mit uns zu tun, aber trotzdem waren so die unmittelbar Betroffenen, waren in dem Moment für mich trotzdem so weit weg in anderen Ländern. Und dann wirklich kurze Zeit später sind wir einem Mädchen begegnet, quasi vor unserer Haustür, die auch, die betroffen war von moderner Sklaverei, die quasi schon als junges Mädchen, also die eigentlich in so ein Milieu, sag ich mal, reingeboren wurde und schon seit sie denken konnte, als junges Mädchen sexuell missbraucht, verkauft und ausgebeutet wurde.
Furchtbar.
Ja, und dann als Teenagerin dann quasi versucht hat, da auszubrechen und Hilfe gesucht hat und dann an mich und ein paar Freunde von mir geraten ist. Und wir haben dann damals wirklich versucht, ihr zu helfen. Wir waren mit ihr bei einer Rechtsanwältin, haben sie ins Krankenhaus begleitet, waren mit ihr bei der Polizei und haben versucht, sie privat irgendwie zu verstecken, bevor sie dann irgendwann in ein Frauenhaus konnte. Und das waren dann schon so sehr aufregende Wochen und haben uns dann auch Einblicke gegeben, so die ich auf jeden Fall nicht mehr vergessen werde. Und vor allem hat mir das auch noch mal so vor Augen geführt, dass Sklaverei auch hier in Deutschland existiert.
Und was ist aus ihr geworden? Also ist sie dann freigekommen?
Sie hat es war ein langer Weg, ein langer Prozess, aber mittlerweile ist sie da raus, ja.
Wie schön. Danke fürs Teilen. David, du bist Theologe und du arbeitest am Lehrstuhl für Religionsfreiheit. Warum bewegt dich dann das Thema moderne Sklaverei?
Also am Lehrstuhl setzen wir uns unter anderem mit Religionsfreiheit als Menschenrecht auseinander. Und wenn man sich Menschenrechtsverletzungen anschaut, kommen die meistens in einem Bündel gemeinsam vor. Und so zum Beispiel 2022 bei der Weltmeisterschaft in Katar. Mhm. Dort wurde vermehrt auch in den Medien sehr darauf hingewiesen, dass es dort gerade der Fall der Arbeitsmigranten sehr verheerend war und dort Formen moderner Sklaverei stattfanden. Zusammen aber auch mit Einschränkungen der Religionsfreiheit, da haben wir darauf hingewiesen, ging so ein bisschen unter. Aber das ist zum Beispiel ein Berührungspunkt gewesen. Zweiter Berührungspunkt war ein Dossier, das ich erstellt habe für die Situation in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da ist es häufig auch bei Arbeitsmigranten, aber vor allen Dingen bei Hausangestellten und in dem Fall bei weiblichen Hausangestellten, die nicht nur in ausbeuterischen Strukturen sind, wo sie nicht selber herauskommen, sondern vor allen Dingen auch missbraucht werden. Also das wären so Berührungspunkte, die wir in unserer Arbeit damit erleben.
50 Millionen Menschen leben weltweit in Sklaverei. Also das ist ja eine immense Zahl. 12 Millionen davon sind Kinder. Was meinen wir eigentlich, wenn wir über moderne Sklaverei heute sprechen? Die hat ja ganz unterschiedliche Formen. Ihr habt schon ein bisschen angedeutet. Gibt es da so eine Definition, unterschiedliche Formen, Nathalie?
Also wir sprechen von Sklaverei, meine Sklaverei, wenn ein Mensch wirklich komplett verkapitalisiert wird. Wir sagen immer, es ist so ein bisschen wie so ein Chamäleon. Also es ist wirklich schwer zu sehen von außen und es steckt in so vielen Geschäftsmodellen mit drin. Also sei es eben sexuelle Ausbeutung oder auch die sexuelle Ausbeutung zum Beispiel von Kindern übers Internet. Das ist auch ein Bereich, wo sich IJM sehr stark engagiert. Aber dann natürlich in Produkten, in Lieferketten. Also auch Deutschland importiert jedes Jahr Produkte in Milliardenhöhe, die unter dem Risiko von moderner Sklaverei quasi hergestellt wurden. Und das betrifft alle möglichen Branchen. Also das heißt die Elektronikindustrie, Mode, Palmöl, Gold, in so vielen Produkten steckt das mit drin.
Wo es uns oft gar nicht bewusst
genau,
ist.
Genau, genau. Oder dann halt auch so, habt ihr euch jemals gefragt, wer eigentlich diese Tausenden von Spam-E-Mails schreibt? Das ist nämlich auch so eine Sache, weil da einfach ganz oft Menschen dahinter stecken, die selber in Sklaverei sind, die wirklich gezwungen werden, pro Tag so und so viel solche Spam-E-Mails zu schreiben. Und auch sowas ist moderne Sklaverei. Und deshalb, da gibt's wirklich so ganz viele verschiedene Ausprägungen.
Aber rein rechtlich ist Sklaverei ja offiziell verboten. Also wie kann das denn sein, dass Sklaverei, Menschenhandel, Ausbeutung noch immer existieren, David?
Ja, also vielleicht als Ergänzung, deswegen müssen wir wahrscheinlich nicht von der Sklaverei, sondern von vielen Sklavereien reden, weil es eben so vielfältig, und ich mag den Begriff Chamäleon sehr gut, wie ein Chamäleon sich quasi bewegt. Und es ist in der Tat so, dass es an vielen Orten theoretisch gilt, dass es abgeschafft ist, aber es gibt viele Orte auf der Welt, wo das Rechtssystem aufgrund von Krisen, Naturkatastrophen oder Kriegen zerstört ist oder vielleicht überhaupt noch nie existiert hat und dann eine der wenigen Formen, zum Beispiel Profit zu erwirtschaften, Sklaverei ist. Ein zweiter Aspekt ist Migration, dass Menschen entweder auf den Weg in Zielländer in solche Strukturen hineingeraten oder in den Zielländern, und ich meine, Deutschland ist da auch sehr von betroffen, in solche Formen hineinkommen. Ein dritter Aspekt ist auch ganz spannend, die Entwicklung von einer historischen Form der Sklaverei zur modernen ist die, dass, wie du das erwähnt hast, es nicht nur um die Gier nach Profit geht, sondern um den Zugriff auf einen Menschen, vor allen Dingen auch auf seinen Körper als Ware. So. Und theologisch würde man das wahrscheinlich, oder könnte man das mit Genesis 3, glaube ich, begründen, wo dem Menschen eigentlich eine Grenze gesetzt wurde, mit dem Baum der Erkenntnis, sich nicht an ihm zu vergreifen. Er es aber getan hat und sich damit auch an seinen Mitmenschen angefangen hat zu vergreifen. Das können wir dann lesen in Genesis 3, Vers 16, wo Gott zu der Frau Eva spricht und sagt, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, er wird aber über dich herrschen. Und ich glaube, hier ist das Potenzial angedeutet, wie Macht in Form von Gewalt gegenüber Schwächeren missbraucht werden kann. Und ich glaube, das beobachten wir gerade in Form der modernen Sklaverei.
Mhm. Ihr habt gerade beide schon Deutschland angesprochen. Man könnte ja jetzt so sagen, ja okay, Sklaverei ist ein Thema, ne, haben wir gerade gehört, aber halt irgendwo in der Welt. Was hat denn Deutschland damit zu tun? Wir haben doch im Grundgesetz verankert, die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum betrifft es uns in Deutschland, Nathalie?
Also zum einen, wie du auch gesagt hast, so sexuelle Ausbeutung, das haben wir auch hier in Deutschland oder in anderen Branchen auch. Also auch in Deutschland findet Sklaverei statt, natürlich nicht in so einem Ausmaß wie jetzt eben in anderen Ländern. Aber vor allem betrifft es uns auch, was jetzt eben Lieferketten angeht. Die Produkte, die wir kaufen, unser Konsum, damit haben wir einen ganz unmittelbaren Einfluss auf das, wie Produkte hergestellt werden und dass eben da dann auch Sklaverei drin steckt. Und deshalb ist es wichtig, da auch mal hinter die Fassade zu gucken, hinter die Hochglanz, Werbung und zu fragen oder Marken auch zu fragen, Unternehmen zu fragen, wie produziert ihr denn? Wie sieht eure Lieferkette aus und kümmert ihr euch da auch drum?
Jetzt bist du im Bereich humanitäres Modelabel in der Mode unterwegs. Hast du da ein konkretes Beispiel, wo es irgendwie so greifbar wird, wie auch in Deutschland wir irgendwie mit drin hängen, sage ich mal?
Ich denke immer, also klar, Mode ist natürlich so der Bereich, in dem ich mich jetzt auskenne, aber ich denke so, wenn man sieht, irgendwo hängt ein T-Shirt für 5 €, dann müsste eigentlich jedem klar sein, da kann doch irgendwie was nicht stimmen. Wenn man überlegt, was für einen Weg so ein T-Shirt zurücklegt, wie viele Menschen, wie viele Stationen da involviert sind, dann kann das auf 5 € einfach nicht rauslaufen, ohne dass da irgendjemand wirklich drunter leidet. Und das sind dann eben meistens die da in der Herstellung dann in Sklaverei quasi sind. Mhm.
David, du hast gerade schon Genesis erwähnt, auch in der Bibel wird ja immer wieder von Sklaverei tatsächlich gesprochen. Und beim Lesen scheint es manchmal fast so, als würde die Bibel Sklaverei so stillschweigend akzeptieren. Stimmt es denn?
Also diesen Einwand hört man tatsächlich öfter in diesem Zusammenhang und ich glaube, der ist auch gar nicht so abwegig, weil wenn wir in die Geschichte von uns als Kirche schauen, dann glaube ich schon, dass es da einige schwarze, dunkle Kapitel gab in unserer Geschichte. Und vor allem, ich greife zum Beispiel das 15. Jahrhundert raus, wo Papst Nikolaus V. mit 2 wichtigen päpstlichen Urkunden Sklaverei theologisch gerechtfertigt hat, indem er sich auf die Bibel bezogen hat. Wenn wir jetzt mal genauer reinschauen, zum Beispiel nochmals reinschauen in die hebräische Bibel, das Alte Testament, da wird von Sklaven, von Mägden, von Knechten gesprochen, aber das sind keine Statusbegriffe, sondern Beziehungsbegriffe. Also die ganzen großen Frauen und Männer werden als Mägde oder Knechte Gottes bezeichnet, was aussagen soll, dass sie eine besondere Loyalität Gott gegenüber mitbringen. Oder ganz prominent im Jesaja-Propheten wird ein Ehrentitel, der Gottesknecht, verwendet, was prophetisch, theologisch auf Jesus Christus hindeutet. Dann kommt noch dazu, dass es ganz viele Rechtsvorschriften gibt, die Sklaven schützen, was damals ganz besonders war im alten vorderen Orient, bis hin zum berühmten Alassia, dass theoretisch Freiheit aus der Sklaverei möglich ist. Und die Propheten selbst haben immer wieder kritisch darauf hingewiesen, wenn ausbeuterische Strukturen oder Sklaven missbraucht wurden, haben da deutlich darauf hingewiesen, zum Beispiel im Amos. Und im Neuen Testament ist es dann auch nochmal ganz spannend, weil gerade die antike Kultur darin bestand, dass Gesellschaft und Wirtschaft auf Sklaverei aufbaute. Sklaven waren ein großer Teil, ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Und jetzt kommt die neutestamentliche Gemeinde rein, mit Paulus an der Spitze. Und da gibt's diesen einen Philemon-Brief, nennt er sich, wo es darum geht, dass ein Sklave von einem christlichen Herrn entlaufen ist, auf Paulus gestoßen ist, Onesimus ist sein Name, und er konvertiert zum Christentum. Und was macht Paulus? Er schickt diesen Onesimus zurück zu Philemon und gibt ihm einen Brief dazu. Und in diesem Brief bittet er den Philemon, dass er den Onesimus nicht als Sklaven, sondern als geliebten Bruder aufnimmt. Und das ist ein ganz markanter Punkt, weil normalerweise waren Sklaven damals Rechtsobjekte, also keine Menschen, sondern Sachen, Besitz von anderen. Und plötzlich macht Paulus aus einem halben Menschen einen ganzen Menschen und verhilft Onesimus dazu, ein ganzer Mensch zu werden. Mit seinem Status vor Gott ist er ein ganzer Mensch.
Also Paulus wirft nicht die gesamte Gesellschaftsordnung von damals völlig über den Haufen, aber er spricht eben diese Würde den Menschen zu.
Genau, man könnte sagen, er durchkreuzt die damalige Logik insofern, dass er sagt, wichtig ist nicht, was dein kultureller oder sozialer Status ist, viel, viel wichtiger ist, was dein Status vor Gott ist.
Und wenn wir jetzt mal insgesamt so über das Thema Menschenhandel und Sklaverei nachdenken, welche Perspektiven und Ansätze gibt es denn da aus christlich-ethischer Perspektive, gerade wenn wir auch bei Würde des Menschen sind?
Das ist genau das Stichpunkt, die Menschenwürde. Spätestens seit Immanuel Kant gibt es diese Unterscheidung zwischen dem relativen Preis oder Wert und der Würde. Also Dinge können einen Preis oder einen Wert haben und den lege ich als Mensch fest. Zum Beispiel ein Apfel kann 29 Cent kosten, je nachdem, was der Markt hergibt. Oder eine Person kann, ich habe die Zahl 80 Euro gehört, kann 80 Euro kosten heutzutage tatsächlich in Form der modernen Sklaverei. Und das ist etwas, was ich als Mensch festlege. Demgegenüber gibt es aber den Begriff der Würde. Und der sagt aus, das ist etwas, was ich nicht als Mensch festlegen kann, was ich aber auch nicht wegnehmen kann von einem anderen Menschen, sondern das wird von Gott festgelegt und das drückt sozusagen den absoluten Charakter aus. Und das wäre so eine Denkfigur. Eine zweite wäre, mit Dietrich Bonhoeffer könnte man das sagen, dass Jesus Christus ja selber Mensch wurde und damit sozusagen die Gott-Ebenbildlichkeit wieder zurückgebracht hat. Und das hieße, wenn ich mich an meinen Mitmenschen, an Schwächeren vergreife, würde ich mich eigentlich damit auch an Gott selbst vergreifen. So die Aussage von Dietrich Bonhoeffer. Das wären so zwei Denkfiguren, die man, glaube ich, in der christlichen Ethik dann begründen oder aufnehmen könnte.
Mhm. Nathalie, du arbeitest mittlerweile für die International Justice Mission. Du selbst bist Christin. Welche Rolle spielt denn dein persönlicher Glaube jetzt für deine Arbeit?
Also zum einen hat mein Glaube mir in den letzten Jahren, war immer wieder so ein Wertekompass, sage ich mal, und hat auch immer wieder dazu geführt, dass ich mich dafür entschieden habe, für dieses Thema zu kämpfen und auch beruflich mich da einfach immer wieder dafür einzusetzen, obwohl es auch andere Optionen und Möglichkeiten gegeben hätte. Und ansonsten in meinem Alltag ist es so, dass wir schon immer wieder einfach mit sehr schweren Geschichten zu tun haben und Geschichten, die man nicht auch einfach, ich sag mal, am Abendessenstisch mit Familie und Kindern irgendwie besprechen kann. Und da bin ich ganz froh, dass ich da so einen Ort habe, wo ich das, was mich da belastet oder auch die Wut über diese Ungerechtigkeit da irgendwie abgeben kann und dann aber auch mit ganz viel Kraft und Hoffnung da auch wieder rausschöpfen kann.
Sehr cool. David, du hast es gerade schon angesprochen, dass in der Kirchengeschichte da auch so ein paar dunkle Löcher sind, was den Umgang eben mit Menschenhandel und Sklaverei betrifft. Was würdest du denn aus heutiger Perspektive sagen, was ist so ein verantwortungsvoller Umgang für Kirchen mit dem Thema?
Also, wenn wir glauben, dass Kirche ein Leib ist, der nicht durch Raum und Zeit getrennt werden kann, dann steht das, glaube ich, immer noch in unserer Verantwortung, solche Dinge anzusprechen, sie wachzuhalten und da auch öffentlich um Vergebung zu bitten. Und dann aber, und da wäre der Motivator der Philemonbrief, mit Paulus zusammen aufzustehen und zu sagen, ja, das ist ein Initiator, dieser Brief, zu sagen, dass wir als Kirchen darauf hinweisen, wenn moderne Sklaverei stattfindet, dass wir uns dafür einsetzen als Kirchen und dort Verantwortung übernehmen.
Wenn wir jetzt schon bei den Handlungsschritten sind, die International Justice Mission ist eine Organisation, die sich weltweit gegen Sklaverei und Menschenhandel einsetzt. Wie kann man sich denn eure Arbeit ganz konkret vorstellen? Was macht ihr?
Ich würde sagen, so grob kann man das in drei Schritten beschreiben. Also zum einen befreit IJM zusammen mit Regierungen und Polizei, Lokalen, befreit Menschen aus Sklaverei und begleitet sie dann auch in der Nachsorge. IJM sorgt aber auch dafür, dass die Täter vor Gericht gestellt werden und entsprechend bestraft werden. Und als drittes stärkt IJM die Rechtssysteme vor Ort. Das heißt, schult Polizei, guckt, dass entsprechende Kapazitäten aufgebaut werden und dass da einfach ein Fokus auf dieses Thema kommt. Und dadurch kann IJM quasi wirklich dem Thema an der Wurzel begegnen. Denn gerade auch durch die Prozesse, die dann stattfinden, die haben dann schon auch einfach, das sind Präzedenzfälle und die haben eine Strahlkraft und die schrecken auch andere potenzielle Täter und Täterinnen für die Zukunft ab und machen quasi dieses Geschäftsmodell Sklaverei unattraktiv, weil einfach das Risiko, erwischt zu werden und bestraft zu werden, einfach dadurch steigt. Und diese systematische Veränderung der Rechtssysteme, das ist wirklich, schafft einfach nachhaltige Veränderung und begegnet diesem Problem wirklich an der Wurzel.
Hast du da so einen ganz konkreten Fall, wo es irgendwie so greifbar wird?
Ja, ein Fall, den ich total toll finde, ist der Fall von Godwin. Das ist ein Junge aus Ghana und der ist durch eine List von Menschenhändlern in die Fänge von Menschenhändlern geraten, die ihn dann wiederum in die Fischerei im Voltasee verkauft haben. Und der Voltasee, das ist ein Stausee und da wachsen von unten, sind da quasi noch Bäume im See. Und das führt dazu, dass sich Fischernetze dann oft in diesen Bäumen verheddern. Genau. Und dann gibt's eben diese Jungs, die quasi in Sklaverei gehalten werden, die dann da ins Wasser, die wirklich mitten in der Nacht werden, die dann aufgeweckt um 3 Uhr morgens, müssen dann mit den Fischerbooten raus auf den See und werden dann im Dunkeln quasi quasi ins Wasser geschmissen und müssen dann versuchen, diese Netze aus den Bäumen zu befreien.
Schrecklich.
Und viele davon sterben natürlich und ertrinken. Und man geht davon aus, dass rund 30.000 Kinder aktuell am Voltassee von, also von Sklaverei betroffen sind. Ja, das sind wirklich ja, einfach heftige Zahlen. Und da ist IJM auch im Einsatz unterwegs mit lokalen Behörden, mit der Polizei und fährt da Patrouille. Und eines Tages haben sie eben tatsächlich den Godwin, der da schon seit einer Weile in Sklaverei quasi gefangen war, befreien können. Und noch auf dem Boot von der Polizei hat der Godwin quasi gesagt, so, ihr müsst umdrehen, das sind noch mehr Kinder, die befreit werden müssen. Und hatte dann auch wirklich ganz wertvolle Tipps dann direkt für die Polizei, sodass nur wenige Stunden später ein neuer Einsatz stattfinden konnte und nochmal viele Kinder mehr befreit werden konnten und eben auch die Täter gefasst werden konnten. Die wurden dann wiederum vor Gericht gestellt und wurden entsprechend verurteilt. Und Godwin ist auch mittlerweile, geht wieder zur Schule und ist in so einem Netzwerk aktiv, dem Global Survivor Network. Das ist so ein Zusammenschluss von Menschen, die quasi Sklaverei überlebt haben, die von IJM befreit werden konnten und jetzt quasi ihre Geschichte erzählen und öffentlich machen und in ihren Communities ihre Geschichte erzählen und dadurch ganz viel Awareness einfach schaffen für das Thema und einfach wirklich da Licht ins Dunkel bringen und in ihren Communities, wo sie unterwegs sind, da ganz, ganz viel bewegen können. Und das ist so schön zu sehen, so ein Weg von Befreiung und dann dieses Empowerment, was die Überlebenden eben von Sklaverei jetzt da erfahren. Und da
ist eine Hoffnungsgeschichte.
Ja, ist eine richtige Hoffnungsgeschichte und das finde ich so schön.
Ja, ja. Richtig cool. Wenn man jetzt nicht für die International Justice Mission oder ähnliche Organisationen arbeitet, was kann man denn als Einzelner tun? Das ist ja ein Riesenthema. Ich glaube, da ist viel auch so Hilflosigkeit mit verbunden für Leute, die jetzt einfach ganz normale Bürgerinnen und Bürger sind, sage ich mal. Was habt ihr da für konkrete Tipps, wie man helfen kann? David, fang du mal an.
Also ich erlebe genau diese Spannung. Auf der einen Seite hat es Auswirkungen mittlerweile in einer globalisierten Welt, wenn ein Sack Reis in China umkippt. Das hat Auswirkungen auf mich, auf mein Portemonnaie. Ich werde das irgendwie spüren. Auf der anderen Seite ist aber die Flut an Angeboten, zum Beispiel in der Kleidungsindustrie, so unübersichtlich, dass man ins Abstrakte abgleitet und tatsächlich irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und was mir hilft, ist das Gleichnis des barmherzigen Samariters, wo ja zentral die Frage ist, wem werde ich ganz konkret in meinem unmittelbaren Umfeld zum Nächsten? Und vielleicht ist genau das eine Möglichkeit, von diesem Abstrakten wegzukommen und mal in seinem Umfeld zu schauen, in seinem Viertel zu schauen, in seiner Kommune zu schauen, vielleicht sogar bei seinen Nachbarn zu schauen, in seiner Nachbarschaft zu schauen, ob da jemand ist, der vielleicht in solchen Strukturen verstrickt ist. Das läuft ja alles sehr subtil ab, wie wir gehört haben. Aber sich halt auch ehrenamtlich dann vor Ort irgendwo engagiert. Also diese Frage hilft mir, nach dem Konkreteren dann zu fragen. Und ich glaube, Nathalie kann da sicherlich noch viel, viel mehr zu sagen an ganz konkreten Angeboten.
Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, wirklich nicht abschrecken lassen von diesen großen Zahlen. Denn ich denke, wenn wir alle gemeinsam, wenn jeder irgendwie für sich schaut, dass er sich engagiert, ein bisschen was tut, dann ist da schon wahnsinnig viel geholfen. Und ich denke jetzt, wir persönlich, jeder kann so ein bisschen auf seinen Konsum achten und ich weiß, wir sind in einem System und da kommen wir auch nicht raus und es sind ja wirklich so viele Branchen von Sklaverei, von Arbeitssklaverei betroffen, aber ich denke, wenn sich jeder ein, zwei Bereiche vornimmt und sagt, hier in dem Bereich, jetzt zum Beispiel Bereich Mode, hier möchte ich wirklich versuchen, möglichst fair zu kaufen. Und ansonsten natürlich einfach, würde ich sagen, die Arbeit von IJM unterstützen, weil das Tolle ist, dass IJM einen Plan hat und ein Konzept hat, wie Sklaverei bekämpft werden kann und was einfach messbar und nachhaltig und nachweisbar funktioniert. Und deshalb, ja, IJM unterstützen, glaube ich, ist eine richtig gute Sache. Mhm.
Es ist ein großes Thema, ein Thema, das auch schwer ist, das auch viel Leid mit sich bringt. Ne? Du hast gerade auch schon von Hoffnungsgeschichten gesprochen. Was macht euch denn ganz persönlich Hoffnung im Kampf gegen Sklaverei und Menschenhandel? David, fang du mal an.
Ich habe das vorhin schon ganz klein wenig angedeutet, und zwar die Bibel als Hoffnungsgeschichte zu lesen und Gottes großen Plan oder Gottesgeschichte mit uns als Menschen, als Hoffnungsgeschichte zu lesen. Und in dieser Geschichte gibt es immer so kleine markante Wegmarken, die es sich lohnt mal anzuschauen. Und eine davon ist John Henry Newton im 18. Jahrhundert. Das war ein ehemaliger Sklavenhändler, der Sklaven in Übersee gebracht hat und mit Sklaven gehandelt hat und bei einer Überfahrt, die sehr gefährlich war, letztendlich zum Christentum konvertiert ist. Und so kam es dann, dass er nach und nach sein Leben verändert hat, bis dahin, dass er angefangen hat, sich gegen Sklavenhandel einzusetzen. Unter anderem auch Wegbereiter war für William Wilberforce, der dann als britischer Parlamentarier sich politisch auch dafür eingesetzt hat. Und das John Henry Newman ist die Person, die die bekannte Hymne Amazing Grace verfasst hat, die wir weltweit, glaube ich, alle kennen. Und ich finde es so eindrücklich zu sehen, wie wenn das Evangelium, wenn Jesus Christus einer Person begegnet, wie diese Person nicht in ihrem Leben stehen bleibt, sondern verändert wird. Und ich glaube, diese Wegmarken zu sehen in Gottes großer Geschichte mit uns, gibt mir Hoffnung. Und ein lebendiges Beispiel haben wir jetzt hier sitzen mit Nathalie und IGM, die genau das verkörpern.
Danke. Nathalie, was gibt dir Hoffnung?
Für mich sind es tatsächlich so diese einzelnen Hoffnungsgeschichten, die ich da jeden Tag ja bei IJM irgendwie so mitbekommen und miterleben darf. Und zu sehen wirklich, wie Menschen so verändert werden können und dass Veränderung möglich ist und dass IJM einfach einen Plan hat, der wirklich funktioniert, das finde ich halt, ja, das macht mir tatsächlich Hoffnung. Und da glaube ich auch, dass wir in ein paar Jahren wirklich Millionen von Menschen schützen können vor Sklaverei und Ausbeutung.
Hey, vielen Dank, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr eben nicht wegguckt, sondern sagt, wir müssen über dieses Thema sprechen und wir müssen auch handeln. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke dir.
Wir haben heute gehört, Sklaverei ist kein Thema von gestern, sondern es ist Realität von heute. Aber wir haben auch gehört, wie Hoffnung aussieht und wo Veränderung möglich ist. Vielen Dank dir fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.